und deine Führung in der vergangenen Woche. Danke, dass wir heute wieder hier gemeinsam Sabbat feiern dürfen. Sei jetzt mit deinem Boden Janosch, gib ihm.
Tja, ich würde.
Herzlichen Dank für ein tolles Musikstück. Ja, Arthur, ich ahne schon, was ein schöner Konzertnachmittag gibt, wenn ich dieses Musikstück jetzt auch hören könnte. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, ganz besonders, ich grüße euch, dass ich durch Gottes Gnade diese Möglichkeit Gott uns schenkt, diese Gemeinschaft zu haben. Ich möchte keine Zeit jetzt verlieren und zu erzählen, wie wichtig ist das für mich, Bielefeld-Gemeinde in meinem Leben. Also ich kennt, wer mich kennt, dann weiß das. Und dennoch trotzdem freue ich mich, manche ein oder andere Gesichter zu sehen. Das tut so gut, so an schöne Erinnerungen. Und ja, ich habe heute nicht geschafft, mit meiner ganzen Familie wieder hier zu sein. Mein Sohn gestern Abend fragte, wo bist du morgen, Papa? Ich habe gesagt, in Bielefeld. Ah, in Bielefeld. Ja, ich habe gesagt, das ist die Gemeinde, wo ich deine Mama kennengelernt habe. Wow, hört sich spannend, sagte er. Ich muss einmal dahin. Also, der Garik wird auch hier einmal den Weg finden vielleicht. Ja, ihr Lieben, ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, die ich persönlich in meinem Leben die höchste Priorität gesetzt habe. Also, ich habe ein spezielles Thema, die auch für mich sehr, sehr speziell ist, und ich freue mich, dass Gott mir diese Möglichkeit auch schenkt, hier jetzt mit euch das zu teilen. Ihr Lieben, man kann eigentlich die ganze Botschaft, die Bibel, in zwei Sätze zusammenfassen. Nämlich erstens, Gott kennt dich und zweitens, Gott liebt dich. Und das Wunderbare ist, Gott liebt dich nicht, obwohl ich dich kennt, sondern er liebt dich, weil er dich kennt. Und ich habe einen Bibeltext für euch hier mitgebracht. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief. Wer eine Bibel zufällig dabei hat, kann es ruhig auch mitlesen. Sonst, ich lese nur ein paar Verse für euch. So, ich brauche meine Geheimwaffen rausholen kurz. Genau. Und da steht in 1. Johannes, Kapitel 4. 1. Johannes, Kapitel 4, und lese ich ab Vers 7. So, 1. Johannes, Kapitel 4, ab Vers 7. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in der Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Und Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Ihr Lieben, in diesen Versen steht sehr wahnsinnig viel drin. Wenn man das genau liest, zuerst steht, Liebe ist aus Gott und Gott ist Liebe. Wenn man darüber nachdenkt, wisst ihr, warum wir überhaupt lieben können? Aus einem ganz einfachen Grund, weil Gott liebt. Wir sind Ebenbild Gottes geschaffen. Wisst ihr, warum wir denken können? Weil Gott denkt. Wisst ihr, warum wir fühlen können? Weil Gott fühlt. In Vers 9 steht, hier ist die Liebe Gottes zu uns, die offenbart worden, dass Gott seinen Sohn in der Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. Liebe ist nicht nur ein Wort, ihr Lieben, sondern muss sich in eine Tat offenbart werden, sonst ist keine Liebe. Also wenn ich zum Beispiel euch sage, ich liebe meine Frau Lena, ja, das ist, klingt ja recht schön und gut. Nett, wenn sich aber meine Worte, die ich gerade gesagt habe, ich liebe meine Frau Lena, nicht in einem Tat bestätigt, dann sind es nur leere Worte, völlig unbrauchbar. Wenn Gott nur im Himmel sitzen würde und sage, ich liebe die Menschen, nein, es ist okay, aber helfen tut es niemandem. Darum lesen wir in Vers 9, wie dem er seinen Sohn sandte. Keine leeren Worte, sondern durch eine Tat bestätigt. Und das ist das Wunderbare an unserem Gott. Er hat nicht nur Worte, er hat sich selbst gegeben. Denn das ist Liebe. Und das dritte aus diesem Text hier ist der Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Übrigens, du kannst Gott nicht sehen. Manchmal sagen die Leute, die Jesus nicht kennen, ihr Christen, ihr seid so komisch. Ihr glaubt an Gott, den man nicht sehen kann. Ja, das ist ja, das so steht in der Bibel. In der Bibel niemand ja gesehen steht. Aber nur weil du ihn nicht siehst, heißt nicht, dass er nicht existiert. Wir glauben nämlich an viele Dinge, die wir nicht sehen, aber die trotzdem Realität sind. Zum Beispiel, ich glaube an in dem Moment hier, dass in diesem Raum Strom befindet. Ich habe Strom noch nie gesehen. Und du wahrscheinlich auch nicht, vielleicht gefühlt hast schon mal. Und trotzdem ist hier, ich sehe durch brennende Glühbirne hier als Beispiel. Ich habe Wind noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber ich glaube an Wind. Ich habe erlebt am geborgene Bäume. Ich habe Liebe noch nicht gesehen. Ich kann die Liebe nicht auf dieses Podium hier legen und sagen, schau, das ist die Liebe. Geht nicht. Aber was sagt der Vers 12? Niemand hat Gott gesehen hat. Wenn einander liebt, jetzt kommt, dann wird der unsichtbare Gott sichtbar. Ich habe heute in der Sabbatschule diesen Text, das gefällt mir so sehr. Ich habe in meiner ersten Bibel, meine erste Bibel so dick war und so, zu Hause habe ich den noch. Und dann steht ein Satz, was werden Menschen von Gott erfahren, wenn die einzige Quelle über Gott zu erfahren oder Gott kennen, wärst du. Ein Mensch, der Gott kennt, eine Beziehung hat, der kann über Gott reden. Sonst kannst du über Gott Bescheid wissen, aber du kennst ihn nicht. Nun, was heißt es, Gott zu kennen? Oder Gott zu lieben? Was heißt es, Gott zu lieben? Gott zu lieben ist das größte Gebot, ihr Lieben, nicht das zweitgrößte. Das möchte ich, dass ihr das merkt. Wenn du heute nach Hause gehst und fragst jemanden, was ist das größte Gebot? Nicht zweitgrößte, das größte Gebot. Dann möchte ich, dass du aufmerksam gleich zuhörst. Gott zu lieben ist das größte Gebot, nicht das zweitgrößte. Auch nicht das drittgrößte. Es ist das größte Gebot, hat Jesus gesagt. Ich erinnere Christen sehr oft daran, es ist das größte Gebot. Wenn wir uns daran erinnern würden, wie anders werden wir miteinander umgehen. In Matthäus 22 sagt Jesus an diesem größten Gebot, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, hängt alle anderen Aussagen Gottes zusammen. Liebe ist in Erfüllung von ganzem Gesetz, lesen wir in Römer 13. Ihr Lieben, übrigens, Liebe ist keine Eigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften. Er ist allwissend, allmächtig und so weiter. Liebe ist keine Eigenschaft, Liebe ist sein Essenz. Das ist, was er ist. Und wenn du Liebe verstehst, verstehst du Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Möchte ich hier diese zwei Wörter bewusst betonen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Religion und Christusbeziehung. Vielleicht jemand ist hier, die nie oder erste Mal hier in der Kirche ist oder in der Gemeinde, nie die Bibel vielleicht gelesen hat. Da möchte ich dir etwas sagen. Für Religion würde ich mir hier nicht hinstellen. Ich kann Religion nicht leiden, weil Religion hat Menschen immer unterdrückt und macht es immer noch. Aber für eine Christusbeziehung gehe ich bis ans Ende der Welt. Seht ihr, Religion gründet sich auf Pflichterfüllung. Das ist immer bei Religion. Du musst etwas tun. Eine Beziehung gründet sich auf Liebe. Deshalb Liebesbeziehung, sagt man. Und Christen von allen Konfessionen, nehme ich jetzt alle hier zusammen sozusagen, reden über Liebe. Aber ich befürchte, dass manche Christen die Gottesliebe noch nicht erfahren haben. Es ist immer noch Religion, Pflichterfüllung. Ich möchte den Unterschied so darstellen. Vielleicht hilft das. Ich bin relativ durch meinen Beruf jetzt viel unterwegs. Und ich komme von der Reise, manchmal Dienstreise nach Hause und egal jetzt wo, holt meine Frau meistens von Paderborn, Bahnhof, manchmal, wo wir noch die Möglichkeit nicht hatten, so, wo wir dann zwei Autos nicht hatten oder so, holt sie auf Bahnhof und sie wartet auf mich am Bahnhof. Und dann überlege ich, ich bin ein Ehemann seit über 20 Jahren und ich überlege ich, und ich habe gerade ein Buch gelesen. Was soll ich als guter Ehemann tun? Habe ich im Buch gelesen. Ein guter Ehemann, der umarmt seine Frau, wenn er sie noch eine Woche wieder sieht, nach einer Woche wieder sieht. Ja, werde ich tun, das bringe ich hin. Guter Ehemann wird auch die Frau fragen, wie es ihr geht. Das soll ein guter Ehemann tun. Ich werde mich zusammenreißen, werde ich auch tun. Und dann ein sehr guter Ehemann, wenn du bist, dann küsst du sie auch, wenn du sie wieder triffst. Denke ich, okay, ich werde mich zusammenreißen, das bringe ich hin. Aber wisst ihr was, ihr Lieben, so funktioniert das nicht. Nicht wirklich, weil ich sie liebe. Wenn ich sie treffe, umarme ich sie. Ich gebe ihr einen Kuss und frage sie, wie es ihr geht, weil ich sie liebe. Wisst ihr, wie viele Christen leben oder Adventisten hier, muss ich schon auch erwähnen? Naja, ich bin ein Christ. Eigentlich soll ich nur die Bibel lesen. Ja, ich werde hinbringen, ich werde mich zusammenreißen. Ja, ich bin ein Christ, eigentlich sollte ich mal beten. Das gehört doch dazu. Das ist auch so eine Sache, fällt mir nicht leicht. Aber ich werde mich zusammenreißen. Vielleicht schaffe ich es. Weißt du, was, wenn du Jesus liebst, wenn du Jesus liebst, dann wird dir nicht schwer fallen, mit ihm reden. Es wird dir nicht schwer fallen zu sagen, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Seht ihr, das ist die Beziehung im Gegensatz zur Religion. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, bitte verwechsel die nie. Paulus sagt in 2. Korinther, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt dich, das zu tun. Die Liebe Christi. Nicht ich muss das tun. Selbstdisziplin ist wichtig, keine Frage. Aber Liebe beginnt nicht mit Selbstdisziplin. Sie endet damit. In Galater 5 kennt ihr das sehr gut. Ab 22 haben wir die Frucht des Geistes. Ja? Die Frucht des Geistes, aber die Liebe, Freude, Friede und so weiter. Das ist, letzte ist in dieser Reihe, steht Selbstdisziplin, nicht das erste. Also in Religion ist Selbstdisziplin das erste und Liebe ist das letzte. In der Beziehung ist umgekehrt, ihr Lieben. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, dann frage ich dich, wie es dir geht, wenn dir das jetzt vorlese. Du brauchst mir natürlich nicht sagen, sagst du dir selbst, antworte für dich. In Johannes 14, Vers 15, ich lese jetzt für dich, du musst nur aufmerksam jetzt diesen Vers hören. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, hör zu und frag dich, wie hörst du diesen Vers? Und sagt Jesus, das sind Worte von Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Erzeugt dieser Vers in dir, ist das ein Drohung oder stimmt dich dieser Vers zuversichtlich? Wenn du eher von Religion oder von Gesetz geprägt bist, von Religion, sage ich mal, dann ist es eine Drohung. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Also jetzt muss ich Gebote halten, sonst schaut so sie, als würde ich ihn nicht lieben. Das ist Religion. Wenn du von Liebe geprägt bist, dann wirst du sagen, dieser Vers ist wunderbar. Weil ich ihn liebe, weil ich ihn liebe, werde ich seine Gebote halten. Seht ihr den Unterschied? Weil ich Jesus liebe, werde ich seine Gebote halten. Im Psalm, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das lesen wir oft. Da steht im Psalm, es ist eine Lust, die Gebote des Herrn zu halten. In anderen Übersetzungen, es ist Freude, steht da. Frag mal die Christen oder frage ich mal euch, meistens sagen ganz schön schwer, du, also von Lust wenig. Seien wir doch ehrlich. Warum? Weil wir Beziehung mit Religion verwechselt. Und der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 5, 3, da sagt er, es ist ein sehr interessanter Vers, ihr müsst ihr auch unterschreiben, wenn du diese Gewohnheit hast. Das habe ich lange nie gewusst. Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Hast du das gewusst? Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Warum nicht? Weil sie aus Liebe geprägt sind. Und Jesus sagt diesen wunderschönen Vers in Matthäus 11, kommt her zu mir. Nicht zu, von mir, nicht zu Pastor, ja. Zu mir. Jesus sagt, kommt zu mir. Und dann sagt Jesus, lernt von wem? Vom Pastor, von meiner, keine Ahnung, Vorbilder, wer auch immer die sind. Nein, Jesus sagt, von mir lernt. Nehmt auf euch mein Joch. Und jetzt kommt den Vers, den wir wahrscheinlich nicht sein dürften hier. Denn mein Joch ist sanft und mein Last ist schwer. Nein, leicht, sagt Jesus. Die Last Jesus ist leicht, nicht schwer. Nicht schwer. Die meisten Christen glauben, ist schwer. Stimmt nicht. Jesus sagt, ist leicht. Weil es aus Liebe motiviert ist, das ist die Beziehung, in der wir stehen heute, ihr Lieben. Ich habe eine interessante Feststellung gemacht. Ich weiß nicht, wie gut du in der Bibel kennst. Also, egal jetzt, also, ja, nee, ganz egal ist nicht. Ich hoffe, dass ihr eure Bibel liest. Also, das ist ganz wichtig. Aber in 2. Apostel Paulus, das ist meine Beobachtung, die ihr selber zu Hause selber machen könnt, hat immer für die Gemeinde gedankt. Wenn er Brief geschrieben hat, also er hat zu viele Briefe geschrieben, muss ich schon sagen, ja, kennt das schon. Er hat immer für die Gemeinde gedankt. Er hat viele Briefe geschrieben, hat gerne getan, das wissen wir. Viele Briefe geschrieben und an verschiedene Gemeinden und hat immer Gott gedankt für die Gemeinde. Sogar für die wildeste Korinth-Gemeinde, Es war wilde Gemeinde. Also Bielefeld ist überhaupt brav und heilig gegenüber Korinther Gemeinde. Es ist nicht dagegen, das sage ich euch jetzt. Also ich kenne doch euch schon ein bisschen. Die waren ungehorsam, Korinther Gemeinde. Unbiblisch, sagt Paulus. Und eigensüchtig, aber für die hatte er gedankt. Für Gott, bei Gott. Hatte für Korinther Gemeinde gedankt. Es gab nur eine Gemeinde. Für die hat er nicht gedankt. Jetzt hier alle Bibelwisser oder Experten, boah, welche Gemeinde ist. Ich könnte jetzt euch fragen, ja. Für alle Gemeinde hat er vor Gott gedankt, aber für eine Gemeinde hat Paulus nicht gedankt. Ganz interessant, für die Christen in Galatien. Und die Galater, die blieben, jetzt müsst ihr zuhören, die blieben treu. Die haben nicht die Dreieinigkeiten verleugnet oder Menschheit Christi oder Gottheit Christi geleugnet. Die haben, soweit wie wir wissen, moralisch ganz nett gelebt. Aber wisst ihr, was sie verraten haben, sagt Paulus? Sie haben Christus verraten. Sie sind zurückgekehrt zum Religion und haben versucht, Religion zu spielen. Und damit haben sie Christus verraten, sagt Paulus. Das ist das eigentliche Verrat. Und da ich glaube, manche Christen oder manche Gemeindeglieder oder Theologen sind heute mehr damit, biblische Lehrer zu verteidigen, aber sie leben nicht in dieser Liebesbeziehung zu Christus. Und Gott zu lieben, heißt in dieser Liebesbeziehung zu stehen. Allerdings, um jemanden zu lieben, muss man ihn kennen. Also darum soll man die Bibel lesen, um ihn besser kennenzulernen. So einfach. Ich lese. Ich gebe auch wirklich ganz offen und ehrlich zu, ich lese Bibel nie, um eine religiöse Pflicht zu erfüllen. Du kannst Gott damit nicht beeindrucken. Wisst ihr, warum ich die Bibel lese und gerne lese? Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Das ist das Liebesbrief. Darum lese ich so gerne die Bibel. Nicht um meine stille Zeit hin zu kriegen oder sonst was. Und eins noch, wie können wir einander helfen, Gott besser kennen und lieben zu lernen? Ich sage euch ein paar Beispiele aus der Seelsorge. Ich mag das Wort übrigens gar nicht, also Seelsorge, also nicht so sehr, wie gesagt, weil ich mich, es ist eigentlich, würde miteinander reden, also nennt man es. Und ich möchte euch was sagen. Wisst ihr, was meine größte Versuchung ist, wenn ich mir mit solchen Gesprächen, mit solchen Seelsorgegesprächen, mit Brüdern und Schwestern in verschiedenen Situationen oder Konflikten, wie auch immer, in Ehe oder sonst wo rede, meine größte Versuchung für mich ist, es werde jetzt, oh, jetzt endlich mal ein Pastor erzählt von seiner größten Versuchung. Ja, ich bin mehr damit beschäftigt, ihr Problem zu lösen, als ihnen zu helfen, Gott besser lieben zu lernen. Versteht ihr? Also das heißt, ich mache die erste Priorität, Gott zu lieben, sagt Jesus. Das ist das größte Gebot. Es gibt nichts höher, Janusz. Das ist das. Also, ich versuche Menschen Problem zu lösen, statt zu helfen, Gott zu lieben. Und ich stelle manchmal die erste Priorität, du sollst Gott lieben, zur zweiten Priorität. Mein erster Gedanke ist, was soll ich ihnen sagen, um ihre Probleme zu lösen? Ich habe vor 2 Jahren ein schlaues Buch gelesen. Ich mache nebenbei noch ein Fernstudium biblisch-therapeutische Seelsorge und habe ich aus diesem Studium in ein Buch gelesen. Das hat mir dieser Satz so geholfen. Hat einen Satz gesagt in seinem Buch in der Seelsorge, die Frage, was soll ich sagen, ist die unbrauchbarste und die gefährlichste Frage in der Seelsorge. Die Frage, die man sich stellen soll in der Seelsorge, ist die Frage, folge ich der Leitung des Heiligen Geistes? Erwecke ich in meine Gegenüber einen Hunger nach Gott? Das ist die Frage. C.S. Lewis hat einmal sehr schön gesagt, hat gesagt, du wirst niemals die zweite Dinge bekommen, indem du sie an erste Stelle setzt. Du wirst zweite Dinge nur bekommen, indem du erste Dinge an der erste Stelle stellst. Jesus Christus hat doch noch besser gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst, dann werden euch andere Sachen zufallen. Lasst die erste Priorität an der ersten Priorität. Das ist die Sache, ihr Lieben. Und es hat mich gelernt, in diesen Situationen viel mehr von Jesus abhängig zu sein. Zu sagen, Herr Jesus, zeigst du mir, was ist der wahre Kampf in diesen Menschen? Und in Bezug auf die Menschen, die ich jetzt aus der Seelsorge die erzähle, sage ich mal, habe nur Gott, der Vater, kann nur Gott, Vater, ihre Leben verändern, ihr Lieben. Nur Jesus Christus kann sein Herz verändern. Nur der Heilige Geist kann ihn fühlen mit Freude, Friede und Hoffnung. Und ich habe verstehen lernen müssen, dass das Größte nicht das Problem zu lösen, sondern Gott kennen und zu lieben. Das ist der Mittelpunkt, weil ist das größte Gebot, nicht das zweitgrößte Gebot, ihr Lieben, sondern jetzt ist die erste Dinge an erster Stelle, sagt Jesus. Ich habe mir richtige Perspektive, um auch die zweite Dinge zu behandeln. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Und ein Zitat von, so fasziniert mich, von Antoine Exupéry, oder wie der heißt, also alle, die Französisch können, werden mich jetzt steinigen, wie ich das ausgesprochen habe. Er schreibt von einem französischen Autor Buch, geschrieben, der kleine Prinz. Ich denke, jeder hier wahrscheinlich oder jeder Dritte gelesen hat oder weiß das. Einer der bekanntesten Werke von ihm. Und da gefällt mir so ein Zitat da. Er hat geschrieben, das gefällt mir so sehr, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgabe zu vergeben und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre sie sich nach dem endlosen Weite des Meeres zu sehnen. Lehre die Menschen, sich nach der Weite des Meeres zu sehnen, und sie werden Schiff bauen. Lehre Menschen, Gott zu lieben. Erste Stelle, erste Priorität stellen und zu kennen, und die Dinge in ihrem Leben werden Stück zu Stück in Ordnung kommen. Das ist nächste Liebe, ihr Lieben. Das größte Gebot als das größte Gebot stehen lassen und auch danach handeln. Ein faszinierendes Beispiel, ich komme zum Schluss, ist mir immer Friedrich von Bodelschwenk. Und alle, die Bielefelder sofort wissen, dieser Name ist doch, wenn keiner weiß, aber jeder Bielefelder kennt diesen Namen. In seinem Buch hat Geschichte aufgeschrieben, ich habe vor kurzem das nachgelesen, kannst du das alles heute auch nachlesen. Er wurde genannt Vater von Bodelschwenk, wurde genannt 1831 geboren, hat Theologie studiert, hat in Paris dort gearbeitet, in Slums übrigens mit Hunderttausenden Deutsche, die damals dort Arbeit suchten. Also es gab andere Zeiten, wo die Deutsche Arbeit gesucht haben. Hat 1864 in Paris verlassen, wegen seiner Frau, sie hatten gesundheitliche Probleme und gingen zurück nach Deutschland. 4 Jahre später, das hat mir so schwer, musste ich das lesen und möchte ich auch euch jetzt das einfach weitergeben. 4 Jahre später, sie hatten 4 Kinder, also ich als Vater von 4 Kindern, war noch extrem schwierig, das zu lesen. Haben die Weihnachten gefeiert und sie hatten etwas Sorge, weil der jüngste Sohn Friedrich hatte starke Husten. So holten sie Doktor und es war tragisch. Er hatte Diphtherie oder wie heißt das? Diese Krankheit, genau. Und ein paar Tage nach Weihnachten starb 3 Jahre alte Sohn in der Arme seiner Mutter. Ein Brief von Friedrich Bodelschwingh, den es gibt, da steht, er hat an seine Mutter, also Bodelschwingh hat es an seine Mutter geschrieben. Letzte Nacht um 11 Uhr ist kleiner Friedrich in der Arme seiner Mutter gestorben. Er hatte keine Schmerzen, Mama, hat auch nicht geweint. Das war sehr freundlich von unserem Gott. Die Wunde, die er hinterlassen hat, wird uns helfen, unseren schwachen Glauben zu stärken. Weine nicht, Mutter, alles ist gut, auch unseren kleinen Sohn Friedrich. Ein paar Tage später, 20. Januar, starb die 5 Jahre alte Elisabeth. Sie starb in Armen des Vaters um 5 Uhr morgens. Am 24. Januar starb Sohn Karl wegen derselben Krankheiten. Während noch im Sarg war, starb auch Ernst. Innerhalb 3 Wochen hat dieses Ehepaar alle 4 Kinder verloren. Und alle 4 sind in ihren Armen gestorben. Friedrich Bodelschwingh hat eine Bank gebaut an der Grabstätte seiner Kinder, wo so oft er saß und betete und dachte, Mutter von Bodelschwingh wurde seine Frau auch so genannt. Ihre Hände haben von dem Tag gezittert. Sie hat alle Haare verloren. Und jetzt kommt, als ich das las, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, es ist wirklich so. 4 Jahre später würden sie gefragt, ob sie eine Arbeit für Kinder machen würden, die unter Epilepsie leiden. Es gab damals in Deutschland nur 300 Plätze für solche Kinder und 40.000 leidende Kinder. Und Friedrich Bodelschwingh und seine Frau akzeptierten, und als er 79 Jahre alt war, 1910, gab es Platz für 7.000 leidende Kinder in der sogenannten Bethel-Mission. Deswegen habe ich gesagt, die Bielefelder wissen das. Und das Motto dieser Ehepaars, das ist das, was mich einfach von Freude, sage ich, aber auch sprachlos macht, war wegen Gottes große Barmherzigkeit an uns werden wir nicht müde. Wie kann es sein, ihr Lieben, dass ein Ehepaar, dass das Tragischste erlebt, was man, glaube ich, erleben kann, nicht bitter wird, sondern von Gottes Barmherzigkeit reden. Ich möchte diese Motto nochmal lesen. Wegen Gottes großer Barmherzigkeit an uns werden wir nicht müde. Und diese Frage hat mich lange beschäftigt. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum die das so gesagt haben? Ich glaube, sie haben das Zentrum im Zentrum gelassen. Sie haben die erste Priorität an der ersten Stelle gelassen, nämlich Gott zu lieben. In den Nächsten wie sich selbst. Darum konnte Vater von Bodelschwing das zu sagen. Das größte Gebot zum Anschluss noch: Was sind deine Wünsche für kommende Jahr? Ich spreche jetzt nicht mehr für dieses Jahr, obwohl es kann alles so schnell und vieles passieren in unserer Welt. Was sind deine Wünsche für nächstes Jahr eben? Vielleicht ein erfülltes Familienleben? Ja, das wäre schön. Vielleicht eine sinnvolle Arbeit? Etwas Romantik schadet auch nicht. Ein paar Abenteuer, gute Gesundheit, Arbeit, wo du deine Talente ausüben kannst, Geld zu machen, gute Freunde, gutes Essen, neues Auto, was auch immer es ist. Eine Frage aber habe ich. Was würdest du sagen, wenn Gott zu dir heute Abend sagt: Okay, Janusz, ich gebe dir all diese Dinge, glückliche Familie, Gesundheit, liebe Kinder, die beste Frau und Wohlstand, noch dazu ein langes Leben. Aber wenn du es annimmst, wirst du mein Angesicht nie sehen. Was würdest du tun? Augustinus hat sehr treffend gesagt: Der Horror, den du erlebst, wenn du daran denkst, das Angesicht Gottes nie zu sehen. Und Jesus hat so gesagt: Was hilfe es denn Janusz, oder kannst jeden Name hier dran schreiben, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schäden an seine Seele. Das größte Gebot: Gott lieben. Ich möchte dir ermutigen, wenn du Jesus noch nicht kennst vielleicht, ich darf dir sagen, es gibt kein zu früh, um Jesus kennenzulernen, aber es gibt ein zu spät. Und wenn du dir sagst: Ja, ich bin noch nicht ganz bereit, das ist okay. Aber ich möchte dir auch sagen: Jesus Christus ist bereit. Er wartet auf dich. Und er möchte nicht anderes als eine der liebende Beziehung zu dir. Denn dazu bist du geschaffen. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Es ist das größte Gebot, Gott zu lieben. Amen. Ich lade euch ein, lasst uns zu diesem liebenden Gott jetzt zu sprechen im Gebet. Lieber Vater, wir möchten dir so sehr danken, Herr, dass du uns liebst, weil du Liebe bist als der vollkommene, dreieinige Gott der Liebe, der seit Ewigkeit hier geliebt hat. Und danke, dass du uns Menschen geschaffen hast, damit du deine Liebe an uns verschwenden kannst, Herr. Das Einzige, was du dir wünschst, Herr, ist, dass wir diese Liebe erwidern und diese Beziehung eintreten, wo du unser Herr bist und wir deine Kinder, deine Freunde, deine Knechte. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, für jetzt und für ewig, dass wir darin Frieden haben können, dass das unsere Hoffnung ist, die hält auch in jede Krise. Herr, so bete ich, dass wir lernen, das Zentrum im Zentrum zu lassen, nämlich Gott zu lieben und Nächsten wie uns selbst. Ich danke dir für diesen Ort hier, Herr, ganz besonderes. Du weißt, das ist dieser Ort und diese Stadt. Diese Menschen, Herr, die sind so kostbar für dich. Ich danke dir für all die Menschen, die du so liebst, Herr. Und ich bete, dass diese Liebe hinausstrahlen möge, Herr, und viele andere anstecken kann. Dass unsichtbare Gott sichtbar sein wird durch die Liebe, die du in uns hineingelegt hast, Herr. Darum bete ich von ganzem Herzen, oh Herr, für mich, für meine Familie, für die lieben Menschen hier. Segne sie, Herr, und mache sie zum Segen für viele andere. In deinem Namen bete ich dir, Herr. Amen.